Niemand
ist das Echo der Stille.
Niemand
ist die Quelle aller Nullbits in deinem Computer.
Niemand
ist weder ein Partikel noch eine Welle.
Niemand
ist die kleinste Zahl größer Null.
Niemand
ist der Grund, warum Ärzte wollen, dass du hustest.
Niemand
ist der Klang einer einzelnen klatschenden Hand.
Niemand
ist, wenn du nachts an der roten Ampel stehst.
Niemand
ist, was du denkst, wenn du nicht weißt, was du denkst.
Niemand
ist der Raum zwischen den Pixeln auf deinem Bildschirm.
Niemand
schläft nie.
Nordfunk.
Willkommen beim Nordfunk, der Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz. Der 23. Februar ist heute, 17.01 und 35 Sekunden. Unser Thema ist Fnord. Was hat es eigentlich mit dem Fnord auf sich? Oh, es klingelt gerade. Mit mir im Studio ist zusammen Carsten, der ist gerade rausgerannt, weil es hat gerade geklingelt und wir hoffen inständig, dass unsere Mitarbeiter jetzt eintreffen, vor allem derjenige mit der Musik. Ich kann nicht mal Musik auflegen im Moment. Carsten, komm doch mal ans Mikrofon. So, nimm dir das Mikrofon. Hallo Carsten.
Jo, hallo, hallo Tanja.
Kannst du das noch ein bisschen näher zu dir nehmen? Na, heute ist ja mal wieder chaotisch, das passt ja mal sehr schön zur Sendung. Es geht heute um Fnord 23. Wir fangen schon mal an. Jetzt klingt auch noch mein Handy. Es geht um das Buch Illuminatus heute erstmal, ne?
Jein, nicht nur... Aber das Ganze ist natürlich ein bisschen inspiriert davon, wer es nicht kennt. Eines der geilsten Bücher, die man so haben kann. The Illuminatus ist eine Trilogie, geschrieben von Robert Shear und Robert Anton Wilson. Ist schon ein bisschen älter, nämlich von 1969 rund. Hallo Martin. Jetzt kommt auch endlich der Meister der Sendung.
Derjenige, der sich willkommen, bei mir willkommen. Ja, ich hing noch etwas im Stadtverkehr fest und bin deshalb mit ein wenig Verspätung und ein wenig außer Atem in der Sendung, aber das ist nicht das erste Mal und das ist gar kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So, was habt ihr denn den Zuhörern schon alles Schönes erzählt?
Außer, dass es grob um das Buch The Illuminatus geht, noch nicht viel.
Okay. So, ich habe jetzt auch hier Musik dabei, auch durch das Buch inspirierte Musik, passend zur Sendung. So, und ich denke, da werde ich jetzt einfach gleich mal ein bisschen Musik spielen, damit ich einen Moment verschnaufen kann und die Sendung etwas weniger chaotisch weitergeht dann gleich. Wir sind zwar der Chaos Computer Club, aber so ein bisschen Ordnung wollen wir dann doch haben. So, deswegen gibt es jetzt erstmal ein wenig Musik. Und dann steigen wir voll ein in die Materie. Bis gleich.
We'll be right back.
Der Nordfunk ist hier, der Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle. Der 23. Februar ist heute. 23 ist für in unseren Kreisen ja eine eher magische Zahl.
Und das ist die 23. Sendung von uns. Und das war eben der Song 23 is the new 42. 23 ist die neue 42 von Panic. Ja, ich kam eben auch ein bisschen noch mit Panic hier ins Studio gerast in letzter Minute. Bitte das zu entschuldigen. Ja, warum ist die 23 so eine magische Zahl und warum heißt unsere Sendung überhaupt Fnordfunk? Was zur Hölle ist ein Fnord?
Ja, das würde mich allerdings auch mal interessieren. Ich habe nämlich selber keine Ahnung.
Ja, das sind so die Sachen, die uns heute beschäftigen werden. Und das führt uns alles zurück auf dieses Buch hier, das ich jetzt mal mangels einer Kamera ins Mikrofon halte. Moment, ich blätter mal ein bisschen. So hört sich das Buch dann an. Ja, das ist die Illuminatus-Trilogie von Robert Anton Wilson und Robert Shea, wie ihr, glaube ich, schon angekündigt habt, als ich noch hier ins Studio gehechtet kam, ne?
Ja, was hat es mit dem Buch auf sich? Muss man das gelesen haben?
Das ist immer so eine Frage. Ich bin ja mal gegen so einen allgemeinen Imperativ, aber ich finde, man sollte es gelesen haben. Oder sagen wir, es lohnt sich zu lesen, aber es kommt darauf an, was für eine Erwartung man hat. Also man muss ein bisschen gewappnet sein, wenn man dieses Buch rangeht. Also als ich es das erste Mal las, da war ich erstmal hauptsächlich völlig verwirrt von diesem Buch. Das hat mich erstmal ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, das ist jetzt auch schon eine Weile her.
Es ist auf jeden Fall komplizierter als die Dan Brown Romane, kann man sagen.
Ah ja, gut, dass du den Brown ansprichst. Das ist vielleicht eine Verwechslung, die wir gleich zu Anfang an mal klären sollten. Es geht nicht um Illuminati von Dan Brown, was vor einigen Jahren erschien, sondern um Illuminatus von Robert Wilson und Robert Shea, was vor einigen Jahrzehnten erschien. Also die beiden Bücher werden aufgrund des ähnlichen Titels öfters mal verwechselt, sind aber, auch wenn sie sich teilweise der gleichen historischen Materialien bedienen, ansonsten zwei grundverschiedene Werke.
Ja, Dan Brown hat sein Buch ja sicherlich nicht umsonst auch so genannt.
Ja.
Denke ich mal. Ja, um was geht's denn jetzt eigentlich? Hat das Buch überhaupt irgendeine Geschichte, irgendeine Handlung, wo man sagen könnte, das Buch handelt von?
Es hat eigentlich eher zu viel Handlung und zu viel von allem, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen. Also, es geht um Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Illuminaten, die vielleicht hinter allem stecken. Die Geschichte beginnt mit einem Bombenattentat auf das kleine Büro einer kleinen linksradikalen Zeitung in New York. Und die Polizisten, die das untersuchen, geraten auf die Spur einer weltweiten Verschwörung. Das klingt so weit eigentlich schon bisschen ähnlich noch, als könnte es von Dan Brown sein. Aber da hört es dann eigentlich auch schon auf, weil das ganze Buch ist wesentlich nicht linearer. Es ist eigentlich nicht eine Geschichte, die hier erzählt wird, sondern eine ganze Menge von Geschichten, die sich überschneiden und zum Teil auch widersprechen. Und das Ganze ist auch nicht so chronologisch geordnet. Also, um vielleicht so einen Vergleich zu bringen, die meisten Bücher, das ist, als wenn ein Erzähler vor einem hockt und ein Mensch und erzählt einem anderen Menschen eine Geschichte. Illuminatus ist eher so, als wäre man auf einer wilden Party, wo ständig Leute kommen und gehen, einem irgendetwas erzählen, dann wieder in den Nebenraum verschwinden. Der Hälfte von der Leute ist auf Drogen, die andere Hälfte lügt dich mit Absicht voll und die dritte Hälfte besteht aus völlig Wahnsinnigen. Und es bleibt dem Zuhörer dann überlassen, aus diesem Chaos und auf diesen vielen Stimmen, die da erzählen, sich irgendwie einen Reim zu machen und irgendwie die Geschichte zusammenzupuzzeln. Also das Buch springt immer hin und her zwischen verschiedenen Erzählstandpunkten. Es gibt keinen durchgehenden Erzähler, sondern es gibt verschiedene Personen und Wesen, die ihre Geschichte da erzählen. Und manchmal ändert sich die Perspektive auch während des Absatzes oder während des Satzes sogar. Dass man quasi so ein ständiges Hinübergleiten oder Springen zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen von verschiedenen Personen hat. Und das macht es für den ersten Versuch mal etwas verwirrend, das zu lesen.
Das, ja. Aber durchaus sehr amüsant. Also ich hatte vor Jahren das durch Zufall in die Hand bekommen, beziehungsweise den ersten Band, weil es sind ja drei Bände, auf Deutsch geschenkt bekommen. Hatte den dann auch relativ schnell durchgelesen. Habe dann herausgefunden, dass das Buch eigentlich original Englisch ist und habe es mir dann entsprechend dann auf Englisch bestellt und dann nochmal gelesen. Inzwischen auch nochmal gelesen. Und ich glaube, ich könnte es noch 2 bis 3 Mal lesen, bevor ich langsam so weit wäre, dass ich wirklich sagen könnte, ich weiß ungefähr wirklich, was in dem Buch eigentlich passiert. Es geht in der Tat um diese ganzen Verschwörungstheorien, von denen jeder sicherlich schon mal gehört hat. Allerdings in einer sehr amüsanten Form. Also das Buch ist durchaus sehr witzig geschrieben und es nimmt sich selbst, den Leser und vor allem die Materie, um die es geht, auch nicht sonderlich ernst.
Ja, vielleicht sollte man, ja genau, wo du gerade ansprichst, dass es mehrere Bände gibt, 3 Stück an der Zahl. So eine Sache, die mir jetzt immer aufgefallen ist, als ich da durchblätterte, ist, im 2. und 3. Band gibt es ja für die, die die ersten Bände nicht besitzen, nochmal eine Zusammenfassung der bisherigen Handlung. Und mir ist aufgefallen, also in der Anfang des 2. Bandes, in der Zusammenfassung des 1. Bandes, da stehen Sachen drin, die im 1. Band gar nicht vorkommen. Aber die in der Zusammenfassung im 2. Band behauptet werden, sie werden im 1. Band vorkommen. Und das sind so typisch so Spielereien, die sich dieses Buch erlaubt, um den Leser auch mal ein bisschen zu irritieren und zum Nachdenken zu zwingen.
Okay. Das Buch ist 1975 erschienen oder entstanden, so ungefähr?
Ja, entstanden ist es ein bisschen früher, wohl Ende 60er, Anfang der 70er, aber es dauerte dann noch ein paar Jahre, bis man einen Verleger fand, der bereit war, dieses verrückte Machtwerk abzudrucken. Und selbst der verlangte, dass es dann erstmal massiv gekürzt wurde. Also das Original muss noch, Manuskript muss noch 500 Seiten länger gewesen sein. Genau. Ja.
Das war aber auch die Zeit, wo 70er Jahre mit der Drogenwelle, Hippie.
Ja, das sind alles so Themen und auch so der Hintergrund, vor dem das Buch spielt und was damit reinspielte. Die ganze Hippie-Bewegung, die Kennedy-Ermordung spielt eine große Rolle und dieses ganze verrückten Geschichten dieser Zeit, Bewusstseinserweiterung mit Drogen und der Kalte Krieg, all das sind Themen, die da reinspielen und auf die Schippe genommen werden, aber auch.
Das muss man wahrscheinlich auch dann in dem Kontext lesen, ja, mit diesem Hintergrund wissen, dass man das, in welcher Zeit das entstanden ist.
Ja. Also zur Entstehungsgeschichte sollte man vielleicht nochmal erklären. Die beiden Autoren, Robert Anton Wilson und Robert Scheer, arbeiteten damals beide beim Playboy und waren für das Bearbeiten und auch wohl Beantworten von Leserbriefen zuständig. Und in dieser Position bekamen sie dann wohl regelmäßig Leserbriefe der ja etwas irrsinnigeren Sorte, wo irgendwelche Leute ihre persönlichen Paranoia und Wahnvorstellungen ihnen da geschrieben haben, wer hinter der Kennedy-Ermordung steckte. Und irgendwie kamen sie dann im Laufe dieser Tätigkeit auf die Idee, was wäre denn, wenn alle diese völlig wahnsinnigen Theorien wahr wären, wenn das alles stimmen würde, egal ob sich das jetzt widerspricht oder nicht. Und das war so dann der Ausgangspunkt, auf dem sie dann angefangen haben, nach und nach dieses Buch zu entwickeln.
Okay, dann kommen wir jetzt mal weiter. Der Begriff Fnord kommt dann wohl aus diesem Buch raus. Ist das richtig?
Vielleicht sollte man eher sagen, er kommt durch dieses Buch durch. Der Begriff wurde zwar anderweitig erfunden, da kommen wir später noch zu, diese Buchstabenfolge F-N-O-R-D, aber eine Bedeutung bekam dieser Fnord erst in dieser Illuminatus-Trilogie verpasst. Ja, das war so eine Passage, die können wir vielleicht nachher zum Ende der Sendung oder so mal vorlesen.
Ja, das können wir gerne mal machen. Was hat denn das Buch sonst noch für bewegende Elemente? Im Prinzip greift es ja viele Sachen auf, die es vorher schon gab. Sagen wir so, diese ganze Verschwörungsmasche wurde ja sozusagen dadurch erst populär, kann man sagen?
Ja, es hat auf seine Art sicher den Weg bereitet für viele Sachen, die später kamen. Also ich denke mal, dass Dan Brown wurde schon angesprochen oder auch so Sachen wie die X-Files und all das, das wäre vielleicht nie passiert, wenn es, kann man natürlich nicht beweisen, aber ich denke mal, das hat halt diesen spielerischen Umgang und diesen in der Fiktion mit Verschwörung und diesem ganzen Thema sicher den Weg geebnet, ja. Und hat auch sehr viele andere Künstler, jetzt nicht nur in der Literatur, einen Einfluss gehabt. Also wenn man das Buch mal gelesen hat, dann findet man an den unerwartetsten Stellen dann immer wieder Anspielungen auf dieses Buch. Zum Beispiel H.R. Giger ist vielleicht manchmal ein Begriff, der Künstler der Schweizer, der das Alien entworfen hat für die berühmten Filme. In dessen Bildern findet man oft dann Anspielungen darauf und auch in der Musik verschiedenster Gruppen. Also das
ist diese Pyramide mit dem Auge auf der Spitze, ist das eine Anspielung auf dieses Buch oder gab es das auch schon vorher? Ist ja wahrscheinlich auch erst durch das Buch populär geworden, ne?
Also das Symbol gab es schon vorher. Das ist ja auch schon auf dem Dollarschein der Vereinigten Staaten abgebildet und in dem Wappen der Vereinigten Staaten, glaube ich, oder im großen Siegel, wie immer das Ding auch heißt. Aber die Frage, warum es da eigentlich drauf ist und was das vielleicht bedeuten könnte, da werden halt auch in diesem Buch Antworten darauf gegeben oder Verschwörungstheorien darum gesponnen. Und das findet sich ja durchaus auch bei realen Verschwörungsgläubigen, sage ich mal. Also das hat ja eine Menge Raum für Spekulationen und Theorien und Paranoia immer gegeben, diese Pyramide mit dem Auge.
Mhm. Pyramiden als Symbol für das Magische sozusagen. Also eine gewisse, es wird ja eine gewisse Magie mit Pyramiden verbunden, kann man sagen.
Oder ja, sicher.
Religiosität oder Spiritualität auch. Ja.
Das allsehende Auge an der Spitze der Pyramide, das über alles wacht.
Genau.
Na gut, Teil dieses Buches sind ja nicht nur diese ganzen Verschwörungstheorien, sondern ja, da werden ja auch zum Teil echte Mythologien mit irgendwo verbraten und alle Verschwörungstheorien basieren ja auch irgendwo auf anderem Quellmaterial. Die Idee bei Verschwörungstheorien ist ja genau die, dass sie irgendwelche realen Fakten nimmt, die dann mit der persönlichen Paranoia und Hybris des Schöpfers verbindet und daraus irgendeinen interessanten Mix generiert. Die ganze Sache endet ja immer damit, dass alle Fakten, die dagegen sprechen, dann irgendwie so uminterpretiert werden, dass sie ja eigentlich der ultimative Beweis dafür sind, dass das eigentlich alles wirklich wahr ist und dass das jetzt nur von irgendwelchen Organisationen unterdrückt wird.
Ja, und damit sprichst du genau eigentlich den Punkt an, der meiner Meinung nach diesen Roman von diesen ganzen Verschwörungstheoretikern unterscheidet. Also ich finde eigentlich, dieses Buch ist eigentlich sowas wie eine Anti-Verschwörungstheorie, ja. Weil die Leute, die jetzt die wirklich in ihrer Paranoia irgendwie gefangen sind und da diese Vorstellung haben, dass die Freimaurer oder die Außerirdischen oder wer auch immer jetzt die ganze Welt kontrollieren, das ist ja meistens eine Einstellung, die sich sehr auf einen Tunnelblick einschießt und die, wie du schon sagtest, alles, was dieser Theorie vielleicht widerspricht, dann halt nur als Beweis dafür nehmen, dass das vertuscht wird. Und in dieser Hinsicht ist Illuminatus eigentlich gerade das Gegenteil, weil Illuminatus nimmt keine dieser Theorien ernst und tut so, als ob alle wahr wären. Also dieses Buch ist zum Teil halt eben dadurch so verwirrend, dass so eine Menge sich völlig widersprechende Verschwörungstheorien als wahr angenommen werden, ohne dass irgendeiner davon ernst genommen wird. Ja. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, ist auch so ein Slogan, der da öfters drin zitiert wird.
Also Carsten, du hast ja auch noch andere Bücher von dem Herrn Wilson dabei und mit denen entschlüsselt sich dann vielleicht auch so nach und nach das eine und das andere. Denn du hast jetzt hier den Cosmic Trigger und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Bücher, in denen dann auch ein bisschen mehr an der Sache gearbeitet wird, in der das Romanhafte vielleicht nicht mehr ganz im Vordergrund steht und das, was jemanden, der eine Erwartung an einen dramaturgischen Verlauf eines Romanes hat, was jemanden so irritiert bei Illuminatus wiederum, wird in diesen Büchern dann etwas klarer gerückt, weil man da vielleicht eben auch eine sachliche Form wiederum findet und erklärt bekommt, warum eigentlich so fragmentarisch gearbeitet wird, um eben genau diesen Effekt zu haben, eben keine Verschwörungstheorie oder Leute für irgendwelche Verschwörungstheorien zu begeistern, sondern vielleicht einen gewissen Abstand zu solchen Sachen zu bekommen. Einfach zu sehen, wie geschlossen einzelne Systeme an der Stelle auch sind. Ja,
ja gut, also Cosmic Trigger ist halt mehrere Abhandlungen über verschiedene Teilbereiche, die im Illuminatus jetzt dann in Romanform vorkommen. Hier wird halt so ein bisschen eher erzählt, wie zum Teil er auf diese Ideen gekommen ist, wie er davon dazu inspiriert wurde. Hier wird halt unter anderem auch auf die Principia Discordia Bezug genommen, über die wir sicherlich auch noch ein bisschen reden werden. Wo die jetzt eigentlich herkommen, wie die zustande gekommen sind und diese Zufälle, die das Ganze so ein bisschen mit der sonstigen Weltgeschichte verbinden, zum Beispiel, dass er erzählt, dass diese Principia Discordia, die vor Illuminatus entstanden sind, auf der Kopiermaschine im Büro von Jim Garrison gemacht wurden. Jim Garrison war der Staatsanwalt, der nachher die Ermordung John F. Kennedys untersuchte. Ja, das sind letztlich totale Zufälle, aber in der Realität eines Menschen, der halt an Verschwörungstheorien ernsthaft glaubt, gibt es keine Zufälle, sondern da ist das alles von langer Hand geplant.
Ja, und das ist halt auch dieses Spiel, das Wilson in seinen Büchern immer wieder treibt. Dass er zum einen halt reale Ereignisse und Personen nimmt, wie zum Beispiel die Kennedy-Ermordung, und für die völlig irrsinnige und ins Lächerliche überdrehte Erklärungen dann findet. Dass er aber andererseits auch wiederum dieses Spiel hat, dass er teilweise reale Ereignisse, die völlig absurd sind, aber halt, naja, Zufälle passieren, die aber genauso unwahrscheinlich klingen, halt eben auch verwendet. Und dass man als Leser eigentlich immer wieder mit dieser Dissonanz konfrontiert ist, jetzt zu entscheiden zu müssen oder sich fragen zu müssen, wie viel davon ist jetzt eigentlich wahr und wie viel hat er jetzt erfunden. Und ja, also man könnte da Als ich das Buch zum ersten Mal las, da gab es noch keine Wikipedia und kein Internet. Ich glaube, wenn ich das heute lesen würde, würde ich dieses Buch vollkommen anders lesen, weil ich ständig Sachen im Netz nachschlagen würde und nachgoogeln würde und versuchen würde, da Quellen für zu finden. Ja, also, aber es ist halt wirklich so eine ganz, ganz bunter Mischmasch. Also eigentlich ein sehr postmodernes Werk, kann man sagen.
Ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, das zu lesen.
Es ist irgendwie schon anstrengend.
Irgendwie schon, ja.
Aber es ist auch sehr unterhaltsam. Also es kommt darauf an, mit was für einer Einstellung man es liest. Wenn man es liest mit der Einstellung, jetzt das alles verstehen zu müssen und diese ganzen Fragmente sortieren zu müssen, dann ist es sehr anstrengend. Aber wenn man sich einfach sagt, okay, ich bin jetzt einfach nur mal der Passagier auf diesem Trip und lass mich einfach mal mitnehmen und guck mal, wo mich das hinbringt, dann ist das auch eigentlich eine sehr entspannende und erheiternde Reise.
Mhm. Ja, also ich hab's, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich irgendwann mal aufgehört, damit versuchen zu wollen, wirklich alles zu verstehen, was da drin passiert. Sondern ich habe einfach gedacht, naja, ich lese es jetzt mal, dann lasse ich es ein bisschen liegen und lese es nochmal, vielleicht verstehe ich es dann besser. Im Nachhinein muss ich sagen, es hat sich durchaus gelohnt. Ich habe beim nächsten Mal mindestens genauso viel gelacht und geschmunzelt wie vorher, habe ein bisschen mehr verstanden und auch etwas mehr dieses Hintergründige, nämlich, dass das ganze Zeug eigentlich alles nicht wirklich ernst genommen wird. Das kommt dann auch nochmal besser raus. Insofern, also ich finde es nicht so schwer zu lesen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn er mitten im Satz den Erzählstrang wechselt. Also das, was andere so von Absatz zu Absatz oder von Kapitel zu Kapitel machen, passiert hier zum Teil mitten im Satz.
Ja, es gibt,
und wenn man dann erstmal nicht mehr weiß, worum es eigentlich gerade geht und dann noch so zwei, drei Sätze weiterliest und dann erst so langsam kapiert, was eigentlich gerade passiert. Ja, aber sofern man nicht nur Groschenromane liest, die einen völlig linearen Handlungsstrang haben, sollte man damit auch zurechtkommen.
Ja, ja. Also er macht diese Spiele extrem oft, dass dann mitten im Satz eine Klammer aufgeht und dann es plötzlich weitergeht. Aber 20 Jahre vorher an einem anderen Ort, bla bla bla, oder währenddessen aber 3 Stunden früher und blendet dann hin und her und manchmal, naja gut, dass viele der Protagonisten auch noch sehr häufig Drogen konsumieren, macht es auch oft nicht einfacher, dem Ganzen zu folgen. Okay. Das war mein Versuch, ein sehr schwer beschreibbares Buch jetzt hier in einer Viertelstunde zu beschreiben. Fällt jemand noch was dazu ein?
Man kann es einfach zusammenfassen mit, lest es selbst, es lohnt sich.
Kannst du mir das ausleihen?
Das lasse ich mal so stehen. Und ja, jetzt kommt Musik von Illuminatus, also von einer Gruppe, die sich nach diesem Buch anscheinend benannt hat. Und das Song heißt Fight for Your Freedom.
Listen, gotta keep your peace of mind. Listen, it's yours and you know it's mine. What you gonna do, what you gonna say when they break down your door and you take it all away? What you gonna say when they break down the door?
Der 23. Januar ist heute natürlich, ich habe vorhin Februar gesagt, das war natürlich Absicht.
Fnord.
Das war ein Fnord zum Beispiel. Heute ist hier der Chaos Computer Club auf Radio Rheinwelle. Unser Thema ist Fnord. Und wir haben ein bisschen jetzt über das Buch Illuminatus gesprochen von Wilson. Und ein wichtiges Thema, was in unseren Kreisen aber auch jetzt als Themenhopping mal wichtig ist, ist der Discordianismus. Das ist wohl eine besondere Form der Verschwörungstheorie oder eine konkrete Verschwörungstheorie. Ist das richtig?
Das ist oder mehr richtig im gewissen Sinne und falsch im gewissen Sinne und unbedeutend im gewissen Sinne, um es mal mit einem diskordischen Mantra zu beantworten.
Also mehr so eine Nicht-Religion, wenn man
so. Ja, will. Also es wurde manchmal gesagt, es ist vielleicht eine Religion als Witz getarnt oder ein Witz als Religion getarnt. Darüber ist man sich nicht ganz so einig.
Wie man fragt.
Genau, also der Discordianismus taucht auch in diesem Buch auf. In diesem Buch gibt es, soweit man diesen vielzahl sich überlagernden Handlungen so einen roten Faden rauslesen kann, ist ein Motiv, das immer wieder auftaucht, ist der Kampf der Discordia auf der einen Seite gegen die Illuminaten auf der anderen Seite. Diese Fronten sind nicht so ganz klar, aber innerhalb dieses Buches nehmen die meiste Zeit die Illuminaten die Rolle der bösen, übermächtigen Weltverschwörung ein und die Discordia die Rolle der im Geheimen für die Freiheit kämpfenden Gruppierung.
Also ich glaube ja, dass es in Wirklichkeit genau andersrum ist.
Ja, diese Theorie kommt im Buch durchaus auch vor. Ja. Also das Buch ist da nicht so konsistent in der Hinsicht, das spielt er auch mit diesen Rollenmodellen.
Mal kurz klären, Discordianismus, was ist es jetzt? Also wir müssten das mal jetzt irgendwie so grob umreißen.
Okay, Discordia, fangen wir gleich mit dem Namen an, mit dem Wort Discordianismus. Das bezieht sich auf Discordia. Discordia, die oder auf griechisch Eris, war in der römisch-griechischen Mythologie die Göttin des Chaos, der Konfusion, des Streits und der Zwietracht. Es gibt da diese Geschichte, die zum Trojanischen Krieg führte im Endeffekt.
Jetzt in echt oder nur in der Verschwörungstheorie?
Ich würde sagen weder noch, sondern ich sag mal in der Mythologie, in der echten griechischen Mythologie.
Ah ja, okay.
Und zwar gab es die Geschichte, dass zwei Götter heirateten. Ich glaube Zeus und Hera, ich bin mir nicht ganz sicher wer es war. Auf jeden Fall gab es eine Hochzeit bei den Göttern. Und zu jener Hochzeit wurden natürlich auch alle anderen Götter zur großen Feierlichkeit geladen, mit Ausnahme von Discordia, denn, wie ihr Name schon sagte, pflegte sie zu solchen Feiern Zwietracht und Streit zu bringen, deswegen wollte man sie nicht da haben.
Okay.
Discordia nahm daraus hin einen Apfel aus Gold und schrieb darauf das Wort Callisti, was für die Schönste bedeutet, und rollte diesen goldenen Apfel in die Hochzeitsfeierlichkeit herein. Mit dem Ergebnis, dass die anwesenden Göttinnen sich zu streiten begannen, wem der Apfel zustand und wer nun die schönste von ihnen sei. Das führte dann dazu, dass, um einen unparteiischen Schiedsrichter zu bekommen, man den schafhidenschierten Paris fragte, der die Frage klären sollte und der von den verschiedenen Göttinnen dann bestochen wurde. Und das führte wiederum, naja, durch die Bestechung von Aphrodite dazu, dass er die schöne Helena zur Frau bekommen sollte, die aber schon einen Gemahl hatte, und das führte dann zum Trojanischen Krieg. Aber diese Sage, diese Gestalt der Eris oder der Discordia ist jetzt die Grundlage für diese Religion oder Verschwörung, wie immer man das nennen will, die auf eben dieser Göttin basiert und die auch diesen goldenen Apfel oft als Symbol oder dieses Wort Callisti zum Gruß hat. Und diese Religion sagt jetzt, naja, Discordia oder Eris hat eigentlich einen viel zu schlechten Ruf. Wir sollten sie eigentlich positiv sehen als eine Befreierin, als jemand, die starre Ordnung aufbricht, als jemand, die Verwirrung bringt. Verwirrung aber in einem positiven Sinne, weil Verwirrung einen erstmal dazu bringt, Sachen in Frage zu stellen, Sachen über Sachen nachzudenken und ja, nicht so festgefahren zu sein und das Ganze ein bisschen lustiger und weniger ernsthaft zu betrachten. Und naja, diese diskordische Religion ist auch sehr dezentralisiert oder unorganisiert oder desorganisiert. Also es gibt da keine so klare Hierarchie. Jeder Mensch ist ein Papst von Geburt an. Ganz wichtig.
Also auch diejenigen, die nicht dieser Religion oder was auch immer angehören.
Ja, ja.
Also so generell.
Ja, ja, das ist man sehr großzügig.
Also dann hat die Bild eigentlich ganz korrekt getitelt, wir sind Papst.
20 Jahre, nachdem ja. Robert Anton Wilson das mehr oder weniger durch sein
genau.
Buch dann ein bisschen weiter publiziert hat. Und wenn man jetzt auch diese Namen mal vergleicht, ja, also die Discordia, so wie das jetzt beschrieben wurde, eben das anarchistische Prinzip, auf der anderen Seite das sehr stark hierarchische Prinzip in den Illuminaten, die dann wiederum tatsächlich an realen Gemeinschaften dann auch verknüpft wurden. Also
ja,
die noch dazu einen Bezug hier zu Deutschland haben, denn die sollen von einem Adam Weishaupt in Ingolstadt begründet worden sein.
Die Illuminaten.
Die Illuminaten.
Genau. Ja. Und dieses, das ist jetzt wieder so ein Bruchstück von realer Historie, was da in diesem Buch reinspielt, weil diesen Adam Weishaupt und diese Illuminaten gab es wirklich. Aber was dann aus diesen Illuminaten geworden ist, das ist dann relativ schnell Material für die wildesten Verschwörungstheorien. Also wahrscheinlich sind sie wurden 1776 gegründet und 1785 von der bayerischen Regierung verboten und danach eigentlich von der Bildfläche verschwunden, bis sie dann irgendwann ein paar Jahrhunderte später ihr Revival in der Verschwörungstheorie erfuhren.
Okay.
Ja, die wurden auch zwischendurch irgendwann mal nochmal neu gegründet, aber angeblich, aber dieses ganze Konstrukt der Verschwörungstheorie und Illuminaten und den Bilderbergern und natürlich den Templern unglaublich gerne immer wieder, also den Tempelrittern, die unglaublich beliebt sind in der Verschwörungsszene.
Ja, die kenne ich auch von Dan Brown.
Genau, ja. Die interessanterweise, wenn man es mal umgekehrt nimmt, einer Verschwörung selber zum Opfer gefallen sind. Aber naja, hier geht es ja nicht um reale Historie, sondern zum Teil auch um die Historie aus der Sicht von Leuten, die eben in einer anderen Realität leben.
Und ja, also man kann sagen, eigentlich ist das ganz witzig. Mir kam vorhin so der Gedanke auf dem Weg hierher, als ich mal drüber nachdachte, in dieser Illuminatus-Trilogie, in diesen Büchern, wo man die Illuminaten auf der einen Seite und auf der Discordia auf der anderen Seite hat, werden eigentlich zwei Verschwörungen oder zwei Organisationen beschrieben, die es beide zum Zeitpunkt des Buches nicht gab. Es ist eine, die Illuminaten, die es lange vorher gab, und eine andere, die Discordia, die es eigentlich erst danach richtig gab, weil sie eigentlich erst durch dieses Buch ins Leben gerufen wurden, weil durch dieses Buch inspiriert Leute dann tatsächlich anfingen, sich selbst als Discordia zu bezeichnen, weil sie offensichtlich irgendwie etwas sich damit identifizieren konnten, so wie die Discordia da in dem Buch beschrieben wurden.
Also sehe ich das richtig, dass die Discordia keine griechische Sekte sind, sondern vor Wilson gab es die einfach nicht. Also auch die Idee, dass man daraus eine eigene mehr oder weniger Religion, Weltanschauung machen könnte?
Ja, fast richtig, nicht ganz richtig. Also diese Idee des Discordianismus stammt nicht von Wilson selbst, sondern stammt von zwei Männern, denen er auch den ersten Band gewidmet hat. Da findet sich hier die Widmung, Blätter, für Gregory Hill und Carrie Thornley. Also das waren wohl zwei Leute, die damals in San Francisco, glaube ich, gemeinsam wohnten und die irgendwann angeblich während eines Bowlingabends in der Bowlingbahn die Erleuchtung hatten und aus irgendeiner Haschlaune heraus vielleicht diese satirische Religion auf diesem griechischen Mythos basierend gründeten. Und
Wilson hat es in seinem Buch dann verarbeitet. Sozusagen.
Genau. Unter den Namen Malaklipse der Jüngere und Lord Khayyam Omar Ravenhurst schrieben halt diese beiden Hippies damals die Principia Discordia, wo sie halt diese völlig widersprüchliche, satirische Religionsparodie eigentlich aufbauten. Und das zirkulierte wohl nur in sehr kleinem Kreise, bis halt Wilson darauf stieß und es zu einem Grundstein für seinen großen Illuminatus-Roman machte. Und dadurch wurde das dann plötzlich auf einmal riesig bekannt.
Stichwort Principia Discordia, das ist dann sozusagen, also wenn die Discordia eine Religion wäre, dann wäre die Principia Discordia gewissermaßen die heilige Schrift dieser Religion. Oder? Also mehr oder weniger?
Mehr oder weniger, ja.
So ungefähr kann man
genau.
Das... Ja. Okay, und durch Wilsons Buch ist das dann bekannt geworden und mittlerweile gibt es Discordianer, die nehmen sich selbst aber auch nicht so wirklich ernst.
Manch leider schon. Das ist wieder der Punkt, wo sie anfangen, mehr auf den Keks zu gehen. Aber wenn man einfach mal im Internet nach Discordia sucht, findet man tonnenweise Websites von Leuten, die sich selbst als Discordia bezeichnen unter irgendwelchen Pseudonymen und Titeln. Ja. Und inzwischen gibt es eine ganze Menge Leute, die sich selbst als Discordia bezeichnen und versuchen, diesen Idealen dahinterher zu leben oder was auch immer sie sich darunter vorstellen.
Ich kenne das aus dem Umkreis des Chaos Computer Club hier in Deutschland, dass da immer wieder Anspielungen drauf gemacht werden, dass Leute immer wieder den Gruß zum Beispiel aus aus dieser Religion sagen oder dergleichen mehr. Oder auch schreiben unter E-Mails oder dergleichen mehr.
Genau.
Der goldene Apfel spielt eine gewisse Rolle.
Richtig.
Zum Beispiel Death Radio, glaube ich. Das ist, sind die Jungs aus, jetzt will ich es nicht falsch sagen, Ulm oder Karlsruhe? Ich glaube Ulm.
Ich bin mir auch nicht sicher.
Die haben im Logo zum Beispiel diesen goldenen Apfel auch verarbeitet.
Genau, also irgendwie fiel das anscheinend hier fruchtbaren Boden. Und ich meine, der Name Chaos Computer Club, da steckt ja auch dieses Chaos schon wieder mit drin. Ja,
das war wahrscheinlich also von Anfang an so.
Es gibt
so
da anscheinend gewisse gedankliche Verbindungen möglicherweise.
Hm.
So, nachdem wir das jetzt gesagt haben, halten die Hälfte der Zuschauer uns wahrscheinlich für Sektenspinner.
Ja, also wir vier sind die rühmliche Ausnahme. Nein, so schlimm ist das ja alles gar nicht.
Ja, also ich denke...
Man trifft halt auf dieses Thema, wenn man in den Chaos Computer Club kommt. Nicht nur, aber auch.
Ja, ja, ja.
Ja. Für diejenigen, die denken, dass wir nur mit Computern zu tun haben und nichts anderes im Kopf haben, das stimmt nur bedingt.
Ja, also ich denke, es hat auch viel damit zu tun, dass eben in dieser Illuminatus-Trilogie zum Teil Computer, aber auch vor allem das ganze Konzept von Information, die Bedeutung von Information, eine große Rolle spielt. Also es gibt gibt eine Passage, die ich gleich nochmal raussuche, wenn ich sie finde, wo es auch darum geht, dass einer der Protagonisten darüber sinniert, dass viel wichtiger als die Kontrolle der Produktionsmittel, von der Marx geredet hat, wäre die Kontrolle der Kommunikationsmittel. Und solche Gedanken spielen halt eine sehr große Rolle in diesem Buch. Das noch wieder teilweise dann sehr ja, in diesem satirischen und völlig übertretenen und lustigen Buch auch dann wieder, wird man wieder mit solchen Themen konfrontiert, die durchaus zum Nachdenken einbringen. Ja, also er macht ja einen ziemlichen Rundumschlag durch alle möglichen mehr oder weniger obskuren, esoterischen und wissenschaftlichen Themen, von der Quantenmechanik über tantrischen Sex bis hin zu Crowleys Magie und ja, also das Buch ist so eine große Wundertüte an Themen, auf die man vielleicht sonst gar nicht gekommen wäre und die da wieder auf sehr satirische Weise angerissen werden, aber wo man dann doch plötzlich sich mal so anfängt, über so Sachen nachzudenken. Ja. Und eben dieser ganze Themenkomplex, wie einfach Kommunikation und Kontrolle von Kommunikation einen Machtfaktor darstellt, ist halt auch ein ganz, ganz großer Faden, der da drin eine Rolle spielt.
Das ist eigentlich auch meiner Meinung nach relativ schwierig zu erklären, dass ausgerechnet Kommunikation so eine große Macht, so ein großes Machtpotenzial hat.
Ja, ja, ja. Also ich muss auch dazu sagen, dass das Themen sind, die heute natürlich schon durchaus weiter verbreitet sind, eine weitere Masse erreicht haben. Aber damals, Anfang der 70er, war das, waren noch viele von diesen Gedanken, die er darin schildert, noch relativ neu. Auch wenn er zum Beispiel mit Game Theory, Spieltheorie und solchen Sachen anfängt. Oder eine Sache aus dem Buch, die im Buch eine große Rolle spielt, ist das sogenannte SNAFU-Prinzip, Situation Normal All Fucked Up. Darin sagt er halt, dass eine wirkliche Kommunikation ist nur unter Gleichgestellten möglich. Sobald irgendwo eine Machtgefälle in einem Kommunikation besteht, verfälscht das die Kommunikation, weil die unten sind, haben Angst und werden ihre Informationen entsprechend gefiltert nach oben weitergeben, werden versuchen gut dazustehen, was dazu führt, dass die oben ein verzerrtes Bild der Realität bekommen und dadurch völlig irrsinnig wirkende Entscheidung treffen. Und ich denke, das ist so ein Prinzip, das jeder, der in irgendeiner großen Behörde, Firma oder Institution gearbeitet hat, schon irgendwie erlebt haben wird. Ja. Das sind alles so kommunikationstheoretische Dinge, die ja in diesem Buch eine große Rolle spielen.
Ja, ich glaube, dass der Robert Anton Wilson ja da der Zeit vielleicht dadurch voraus war, dass er eben in dieser Sondersituation leben konnte. Er hatte eben das Privileg, in einer Redaktion Zugang zu Informationen zu haben. Er beschreibt das auch, dass er mitunter jede Menge Assistenten, Studenten oder wie auch immer hatte, die ihm Informationen besorgt haben. Und während das heute alles nur ein Mausklick weg ist, man sich heute jederzeit Informationen im Netz zusammensuchen und zusammenstellen kann, und es heutzutage sehr leicht ist, sich irgendwelche Verschwörungstheorien zusammenzusuchen im Netz, war es damals wirklich nur für wenige Leute möglich, auf so einem hohen Informationsniveau überhaupt zu arbeiten. Und das mit entsprechend intellektuellem Abstand dann, das muss man dann anerkennenderweise sagen, das hat er also an der Stelle sowohl literarisch als auch eben auch so von der Kommunikationstheorie hat er das alles so weit aufgebaut und dann auch noch in den Roman verpackt, dass es also sich über all diese Jahre auch noch gehalten hat. Ja,
ja, ich glaube... 17.42 Uhr, da sind wieder zwei Zahlen drin, die für die Numerologen eine gewisse Rolle spielen. Ich glaube, wir machen mal eine kleine Musikpause. Ich habe nämlich noch ein wunderschönes Lied zum Thema Medien und Kontrolle von dem Evolution Control Committee, Rocked by Rape, mit vielen schönen Nachrichten-Samples.
This is the CBS Evening News. With Dan Rather reporting from CBS News headquarters in New York.
Good evening. Danger. War. Killer. Fraud. CIA. Mayhem. Crisis. Horrible. Inflation. Military threat. The flaming debris. Fatal heart attack. Stress injuries. Prison disaster. Economic collapse. Dangerous radiation. A tide of violence and human misery. A liar and an unremorseful killer. Communist international smuggling pipeline. Starving victims. And now they die. Chemical weapons, carpet bombing, deaths, top FBI, killed and injured children, police conspiracy, negative attacks, discipline, sex and drinking binges, dying of a heart attack, dying of breast cancer, dying of a Japanese nuclear bomb, mountains of credit card debt, the mountain of cocaine, tons of cocaine, atomic bomb radiation experiments, unwitting test subjects, dangerous radiation, marijuana abuse, hooked on drugs. Time for us to bug out. Rocked, rocked, rocked by rape. Rocked, rocked, rocked by rape. Rocked, rocked, rocked by rape. Sex, drugs, and rocked by rape. Nazi war criminals, cancer, dark, murder, caution, terrorist, castigation, police conspiracy, dramatic urban torture, drunk driving, hostage siege, government shutdown, collapses, desperation, despair, deep into debt, criminal, persecuted, semi-automatic handgun, explosive gunman killed a tourist, funeral victims, racist and massive lawsuit, hostage, ethnic war, cancer death rate fleeing for their lives, CIA narcotics operations, hungry, homeless, frustrated terrorists, spoiled, unsanitary, hard-hitting losers, brutal, bizarre, critical bombing, the gangs rule, criminal anti-government love triangle, deeper and deeper into damage, even death, anti-drug DEA, worldwide ban, time for us to bug out. Rocked, rocked, rocked by rape, rocked, rocked, rocked by rape. Rocked, rocked, rocked by rape. Sex, drugs, and rocked by rape. Disgruntled conspirator attack, killed. U.S. warplane went down in flames, crash, gunned down, shooting death, blood drops, murderer. Desperate tragedy, isn't he dead? Death penalty, ransom note, forbidding, notorious, overwhelming, communist, urban punishment. Low ethics, extortion and murder. A plane crash set an entire neighborhood on fire. International smuggling pipeline. Make it faster, better, cheaper. Health risk, criminal murdering a man. Tough, diplomatic hell on earth. Magnetic radiation, fraudulent assassins, mysterious murder. Chemical terrorism, military targets. Fatal crash, danger. Freak accident, no known survivors. Wild and woolly semi-automatic truck bomb. Emergency anti-fatal shooting rampage. Notorious negative police brutality. Fear, the hidden Nazis next door. Marxist rebels, serious murderer. Accidents, problems, punitive damages. Like that negative heart-wrenching controversy. Time for us to bug out. Rocked, rocked, rocked by rape. Rocked. Rocked, rocked by rape, rocked, rocked, rocked by rape, sex, drugs, and rocked by rape, bug out, bug out, bug out, bug, bug.
And that's part of our world tonight. For the CBS EV News, Dan Rather reporting. Good night, and have a great weekend.
Nordfunk 23. Unser Thema ist Illuminatus, das Buch von Robert Wilson. Was ist ein Fnord? Aber unser Thema ist auch bis zu einem gewissen Prozentsatz die
Verschwörung und die Verschwörungstheorie. Und während hier gerade die Musik vom Evolution Control Committee lief, habt ihr da so wunderschön drüber diskutiert, was eigentlich eine Verschwörungstheorie zustande kommt. Vielleicht könnt ihr das gerade nochmal wiederholen, weil das waren eigentlich sehr schöne Gedankengänge. Da können wir eigentlich gerade weitermachen für den Zuhörer dann auch nochmal.
Ich überlege gerade, an welcher Stelle man am besten anfängt. Aber vielleicht an dem Punkt, Menschen neigen ganz gerne dazu, Dingen sozusagen Ursachen, hinter Dingen Ursachen vermuten zu wollen, die nicht irgendwo in Zufälligkeiten liegen. Und
dazu gibt es die passende Phrase, es hat sich gegen mich verschworen. Ja, das kann mitunter sehr universell sein, ja, was auch immer, der Tag läuft schlecht und dann hat sich dies, das oder jenes, die Welt sich gegen mich verschworen. Man nimmt es vielleicht nicht ganz so ernst, aber allein diese Gedankenebene ist eigentlich immer virulent da. Und auch der Gedanke, dass es etwas gibt, ein Sie, ein etwas Ominöses, ein etwas drumherum, ja, das irgendwie unfassbar ist, aber das Macht auf einen auswirkt, ja, die ist auch da.
Ja, und ich meine, das sieht man ja an ganz vielen Punkten, dass Menschen gerne glauben, dass es irgendwo Mächte des Bösen gibt, die irgendwo im Geheimen konspirieren. Wenn man sieht, was sich aus dieser ganzen Geschichte mit 9/11 ergeben hat. Einmal gibt es da Verschwörungstheorien, die davon handeln, dass das World Trade Center unmöglich von zwei Flugzeugen hätte zerstört werden können. Ich habe da von, weiß ich nicht mehr wo, in irgendeinem Laden haben die mir irgendein kopiertes Machwerk mal in die Hand gedrückt zu dem Thema. Es war äußerst amüsant zu lesen. Leider habe ich es zwischenzeitlich weggeschmissen. Sonst hätte ich es mal mitbringen können. Es war halt ein absurdes Amalgamat aus realen Fakten. Das ist immer das Gefährliche daran. Alle Verschwörungstheorien haben ihren Ursprung in realen Fakten. Und dann geht man relativ zielstrebig vor und verknüpft das in irgendeiner Form. Lässt dabei auch gezielt entweder alles weg, was potenziell die ganze Sache banal erklären und damit entkräften könnte, und lässt nur noch ein paar Sachen da, so nach dem Motto, das spricht zwar eigentlich dagegen, aber eigentlich ist das ja nur irgendein vorgeschobenes Argument, mit dem die Verschwörer versuchen, sozusagen das zu entkräften.
Haben wir da gerade ein Beispiel für?
Ja.
Das ist jetzt schwierig.
Also ja, ein Beispiel, 9/11 wurde schon angesprochen.
Ja.
Da gab es zum Beispiel, also so ein schönes Beispiel, wo man dran sieht, wie diese Verschwörungstheorien sich so aufbauen können. Da gibt es diesen Film Loose Change. Das war ein frei verfügbarer Dokumentarfilm, mehr oder weniger, der auch versucht hat zu beweisen, dass es eine Verschwörung ist. Mhm. Und dieser Film enthält halt, ich habe ihn nicht im Ganzen gesehen, aber er enthält zum Beispiel einige definitive Fehler.
Ja.
Zum Beispiel gab es ja diesen vierten Flug bei 9/11, der von den Passagieren zur Landung oder zum Absturz wahrscheinlich gezwungen wurde.
Ja.
Und wo es noch kurz davor Aufzeichnungen gibt von Telefonaten aus diesem Flugzeug heraus, wo die Passagiere irgendwie gesagt haben, was da los ist.
Mhm.
Und der Film besteht jetzt darauf, dass diese Telefonate zum Beispiel gefälscht sein müssen, weil man da oben, wo das Flugzeug langflog, überhaupt keine Handymasten in der Nähe hatte, keinen Handyempfang hatte und man sowieso an Flugzeug nicht telefonieren darf und so weiter. Das ist zwar soweit richtig, aber der Punkt ist, dass sie gar nicht mit Handys telefoniert haben, sondern halt, dass es ein Bordtelefon gab, gibt es an vielen amerikanischen Flügen im Inland.
Und die funktionieren auch in der Luft.
Und die sind dafür da, die sind halt wirklich so im Sitz vorne drin, dann kannst du halt telefonieren. Und die sagen auch, dass sie darüber anrufen, das hört man auch auf diesen Aufzeichnungen, ja.
Das ist auch gefälscht.
Das ist halt auch so eine Sache, wo einfach hier mal eine an sich vielleicht für sich genommen richtige Behauptung, die können von der aus gar nicht mit dem Handy telefoniert haben, die haben da gar keinen Empfang genommen wird, aber völlig außer Acht gelassen wurde, dass es gar nicht über Handy lief, dieses Telefonat. Und das Beispiel ist insofern ganz schön, als dass es da jetzt gleich die nächste Ebene gibt, dass nämlich jetzt Leute sagen, ja, dieser Film enthält so viele offensichtliche faktische Fehler, der wurde von der Regierung produziert, um die Leute, die Wahrheit über die Verschwörung wissen, zu diskreditieren. Kannst du mir folgen?
Geht so.
Also zu sagen, der Film ist so gemacht worden, dass er die Leute, die an die Verschwörung glauben, dumm aussehen lässt, um die Verschwörung weiter zu vertuschen, die Leute lächerlich zu machen. Ja. Und
er verwendet gerade ein Wort wieder. Das ist jetzt, glaube ich, schon recht entscheidend. Es geht über vom Wissen in etwas, das sich dann Glauben nennt. Und das lässt natürlich für alle Spekulationen, die man darum jetzt anstellt, Tür und Tor offen. Ja,
ja klar.
Aber ich muss jetzt mal sagen, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man jetzt sehr extreme Beispiele nimmt. Also eine der schönsten Verschwörungstheorien, die ich irgendwo mal begegnet bin, da steckten Echsen aus dem Weltall hinter der geheimen Weltregierung, die das Blut der Menschen braucht, um ihre Raumschiffe zu betreiben. Und wenn man halt, wenn man halt solche extremen Fälle von Verschwörungstheorien nimmt, ist es immer sehr einfach, das ins Lächerliche zu ziehen und aus einer Position der Überlegenheit darüber zu reden.
Ja.
Aber ich finde es eigentlich viel spannender und auch schwieriger, sich mal zu sagen, wo fängt denn eigentlich eine Verschwörungstheorie an? Und wie weit ist so das Alltagsdenken vielleicht von verschwörungstheoretischen Denkweisen schon geprägt? Ja, eine Verschwörungstheorie fängt ja vielleicht nicht in dem Moment an, wo du sagst, die Illuminaten oder die Echsen aus dem Weltall oder die Freimaurer oder wer auch immer stecken hinter allem. Ja, ich meine, wir haben
jetzt Moment, wir wissen doch alle, die Freimaurer sind doch eigentlich nur quasi die Front, hinter der sich die Illuminaten verstecken. Die Illuminaten haben doch die Freimaurer ja schon längst übernommen, nee, aber, und kontrolliert. Nee,
aber jetzt mal Scherz beiseite mal. Ich meine, wir hier vom Chaos Computer Club, wir wettern in vergangenen Sendungen sehr gerne über den Ausbau der Überwachung und des Überwachungsstaates, über den das, was da von Regierung und Wirtschaft mit uns getrieben wird. Vielleicht sollte man sich mal die Frage stellen, inwieweit wir selbst da schon ansatzweise konspirationistisch, verschwörungstheoretisch denken. Weil ich finde, die Grenze ist da auch sehr dünn, dass man dann leicht dazu neigt, da einen Zentralplan zu unterstellen, zu sagen, ja, hier die Politiker wollen uns in einen neuen Überwachungsstaat führen. Das wollen sie das wirklich, oder?
Ja, ist die Frage, na gut, die Diskussion wollen wir nicht anfangen. Ich bin der Meinung, dass sie das nicht bewusst tun. Also nicht geplant sozusagen. Und ich bin allerdings auch nicht der Meinung, dass die Illuminaten dahinter stecken.
Ja, aber es müssen ja nicht die Illuminaten dahinter
stecken. Oder sonst irgendeine Gruppierung.
Also eine Lehre, die ich jetzt aus den Büchern gezogen habe, ist, immer wieder neu zu reflektieren. Also immer wieder in einer neuen Iteration, in einer neuen Rekursion oder wie auch immer, immer wieder Realität in Frage zu stellen. Und nicht eben davon auszugehen, okay, ich habe das jetzt einmal durchschaut, es sieht so und so aus und das ist jetzt die Basis, von der aus ich jetzt die nächsten 10 oder 20 Jahren voll überzeugt bin, es gibt den Überwachungsstaat und den Big Brother und der heißt im Moment, wie auch immer, XYZ. Mhm. Sondern immer wieder sich selbst zu fragen, gibt es denn wirklich, und auch immer wieder den Ansatz zu verfolgen, wo kriege ich denn originäre Informationen her? Aus dem Internet bekomme ich sie kaum. Ja, denn dort kann so schnell gefälscht und verlinkt, verwischt werden. Das ist ja auch gut, Dinge anonym erstmal zu propagieren. Doch man kann eigentlich nur dann ein klares und ein wissenschaftlich belegbares Wissen generieren, wenn man eben an der Basis arbeitet. Ja.
Aber was ist denn die Basis?
Wissenschaftliche Forschung.
Wissenschaftliche Forschung? Also das
kann man auch verabsolutieren. Ja,
ich finde das sehr schwer. Also sehr viel, was als wissenschaftliche Forschung einverkauft wird, wird diesem Etikett hier eigentlich auch nicht gerecht. Ja, oder also.
Das ist richtig. Aber wir begeben uns jetzt auch eine Stelle, wo wir sozusagen alles in Frage stellen, wo wir sagen, alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir wissen, was wir an Informationen reingespült bekommen. Das ist, das gibt ein bestimmtes Bild ab, aber möglicherweise scheint das auch nur so zu sein, ist aber in Wirklichkeit ganz anders. Ist ja manchmal auch so, dass was anders ist, als es vordergründig scheint. Und dass man sagt, es ist vielleicht jetzt keine Verschwörung, aber vielleicht eben doch. Also dieses Infragestellen. Man hat eigentlich gar nichts mehr, was dann wirklich sicher ist, wo man sagt, das weiß ich jetzt aber mal sicher.
Ja, wenn man es zum
Extrem
treibt, dann kannst du zum rundum Agnostiker werden und
ich glaube gar nicht, dass überhaupt irgendwas ist oder gibt.
Ja, nee, aber den Punkt, den eigentlich ich versuchte zu machen, ist, dass es einem immer sehr leicht fällt, über die Glaubenssysteme von anderen Leuten zu urteilen und daran die Verschwörungselemente zu finden oder die Denkfehler oder die festgefahrenen den Tunnelblick. Mhm. Aber dass es sehr, sehr viel schwerer ist, das bei sich selbst mal zu versuchen und sich selbst mal zu fragen, ja, wo bin ich denn vielleicht in solchen Mustern drin? Also gerade wenn es halt eben Gray Areas sind, halt so Grauzonen, wo es gar nicht so leicht ist, jetzt so diese Verschwörungstheorie direkt herauszustellen oder solche zu markieren, ja. Also so ein Beispiel in Deutschland auch, das eine gewisse Relevanz hat, ist im ganzen RAF-Umfeld, ja. Zum Beispiel die Toten von Stammheim oder die vierte Generation. Das sind auch alles so Themenkomplexe, wo die Schicht zwischen zu sagen, gut, das sagen die Quellen und das glaube ich nicht und dann bis hin zur Verschwörungstheorie sehr, sehr dünn sind und wo du auch gerade in unserem Umfeld, sage ich mal, viele Leute findest, die da sehr feste Überzeugungen haben, ja, und die sagen, nee, die vierte Generation gab es nicht, das war ein Werk von den Geheimdiensten oder sowas.
Moment, ja. Es gibt auch Leute, die das mehr oder weniger komplett ablehnen. Ich habe während meines Studiums von einem Bekannten mal ein Buch zugesteckt bekommen, gleich mit dem Hinweis, lies es dir mal durch, aber nimm nicht alles für bare Münze, was drinsteht. Ich habe inzwischen den Autor vergessen, aber den Titel habe ich noch im Kopf, Mythos RAF. Aha. Und da wurde eigentlich mehr oder weniger hergeleitet, dass die wesentlichen Aktionen der RAF, der zum Beispiel die Ermordung von Herrhausen und die haben noch einen umgebracht jetzt nach der Wende. Nee, nicht den Schleier, jetzt
Fälle nahmen jetzt auch nicht ein, aber du meinst halt die letzten Aktionen. Die,
richtig, ja. Dass das eigentlich gar keine politisch motivierten Sachen waren, sondern dass das letztlich Geheimdienst, also Auftragsmorde waren, die dann unter dem RAF-Deckmantel verschleiert wurden, weil man die Realität eben nicht öffentlich machen wollte, was weiß ich. Also Verschwörungstheorien begegnen einem wirklich ziemlich regelmäßig. Und auch wenn man sich wirklich sehr, sehr viel mit Politik, mit Gesellschaft, mit allem beschäftigt, ist immer so diese Gefahr da, dass einem trotzdem irgendeiner untergeschoben wird und man es nicht bemerkt. Ja, insofern ist es durchaus sinnvoll, gelegentlich mal in Frage zu stellen, was man so glaubt, was man nicht glaubt und wie man die Realität sieht.
Und auf der anderen Seite ist ja dann das Fiese, dass es ja durchaus gelegentlich mal tatsächlich was dran ist an diesen Theorien, dass es tatsächlich die ein oder andere Verschwörung mal auffliegt. Ich meine so...
Das Etikett Verschwörung ist an der Stelle halt so ein Ding, dass das mit dem ich bei bestimmten Operationen noch nicht so recht weiß, ob ich sie tatsächlich darauf anlegen soll. Also vorhin fiel auch der Begriff wieder Geheimdienst. Das Wesen eines Geheimdienstes ist es, Dinge eben im Verborgenen organisieren, durchzuführen. Und ist jetzt jeder Geheimdienst per se eine verschwörerische Organisation? Oder ist ein Geheimdienst eben eine, wie wertet man solche Dinge zum Beispiel?
Naja gut, meine persönliche Meinung zu Geheimdiensten ist, sie sind ein leider notwendiges Übel. Aber wie wertet man das? Ist schwierig. Ist es eine Verschwörung, nur weil es vom Geheimdienst durchgeführt wurde?
Ich persönlich würde vielleicht mal sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Geheimdienste beginnen, außerhalb der Verfassung zu agieren, dass man dann vielleicht von der Verschwörung sprechen könnte, was dann über den Geheimdiensten seinen irgendwie rechtlich legitimierten Auftrag hinausgeht. Also so ein ganz krasses Beispiel, was mir da einfällt und auch wieder als Beispiel dafür, dass manche dieser Theorien halt doch irgendwie wahr sein können, ist MK Ultra, wenn das jemandem was sagt. Das war das CIA-Projekt, wo sie, ich glaube, in den 50ern ging das los, bis in die 60er und 70er hinein, vom CIA ausgehend, es die Operation gab, dass Tests in Richtung Gedankenkontrolle und sowas gemacht wurden, wo unwissenden Testpersonen LSD und andere Psychopharmaka und halluzinogene Substanzen verabreicht wurden. Das sind Sachen, die sind jetzt sehr viel später aufgeflogen. Das hat auch Tote gegeben und Leben ruiniert, die halt plötzlich wahnsinnig wurden. Und das sind halt Sachen, die sind inzwischen dokumentiert, mehr oder weniger, viele Akten wurden vernichtet, aber das ist halt was wirklich belegbar ist, das ist passiert. Oder auch anderes Beispiel für eine reale Verschwörung war in Italien die P2, Propaganda Due. Das war halt auch eine rechtskonservative Loge, die halt auch versuchte, ja, in Italien den Einfluss der Kommunisten zurückzudrängen und selbst nach der Macht zu greifen und wo auch sehr viele prominente Politiker und Mediengestalten dann tatsächlich involviert waren. Also das sind alles auch so, ab und zu gibt es halt doch tatsächlich mal eine Verschwörung, die eine Weile existiert, bis sie vielleicht auffliegt. Deswegen ist es, wenn man sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, dann muss man sich natürlich auch vielleicht ab und zu mal die Frage stellen, ja, was ist denn mit den wirklichen Verschwörungen? Also einfach jeden, der sich mit Verschwörungen beschäftigt, gleich als Spinne abzutun, ist, dann macht sich dann irgendwie auch zu einfach. Das ist dann wieder die andere Seite des Holzhammers, um eine völlig aus der Bahn geratene Metapher zu gebrauchen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine natürlich, es gibt Verschwörungen, ja, nur da müssen wir uns jetzt genau überlegen, wie definieren wir es eigentlich. Also letztlich operieren alle Geheimdienste irgendwo am Rande der Legalität, der Verfassung und nicht selten gehen sie auch darüber hinaus. Deswegen ist es ja eigentlich so, dass in allen demokratischen Ländern es eben Parlament von der Regierung aus Kontrollgremien gibt, die Arbeit der Geheimdienste kontrollieren sollen. Dass es aber bei großen Geheimdiensten, die entsprechend viele Operationen haben, immer Möglichkeiten gibt, dieser Kontrolle irgendwo zu entgehen, ist ja auch klar. Ich meine, es gibt in der Geschichte des CIA eine ganze Menge schmutzige Stellen. Die Iran-Contra-Affäre, wo sie Waffen gehandelt haben und naja, es ist auch nicht hundertprozentig bewiesen worden, aber man behauptet, dass der CIA auch irgendwie Kokain geschmuggelt hätte und weiß der Teufel was. Also es ist halt immer schwierig, irgendwo an diesen Grenzen, ja, an denen es eben keine richtig harten Fakten mehr gibt, sondern wirklich nur noch Indizien gibt. Ja, da blühen dann eben diese Verschwörungstheorien auf. Ja. Gerade bei solchen großen Ereignissen, was weiß ich, die Kennedy-Ermordung bis heute ungeklärt, ist natürlich wunderbar. Ja. Oder noch etwas aktueller, der Tod von Lady Diana, wo wirklich immer wieder ja, zombiehaft steigt dieser Krempel wieder auf und angeblich haben sie wieder irgendwo einen gefunden, der irgendwas gesehen hat, ja. Und da kann man noch so oft Gutachten erstellen und sagen, der Fahrer war betrunken, der hat die Tunnelwand gerammt, da war sonst niemand. Ja, diese Verschwörungstheorien sind auch äußerst resistent für die Realität.
Aber
ja,
ich glaube, dass das mit Lady Di ist auch ein schönes Beispiel wieder, weil es sehr gut ein Fall ist, wo es diesen Mechanismus eigentlich zeigt, dass der Mensch anscheinend Schwierigkeiten hat, zu akzeptieren, dass solche Sachen einfach so ohne Grund passieren. Und dass man irgendwie einen Sinn sucht, dass man irgendwie hier versucht, jetzt eine Bedeutung, einen Sinn in das Ganze zu bringen und irgendwie eine Geschichte daraus zu machen. Nicht zu sagen, das ist ein zufälliges Ereignis, das einfach bam, hier ein Leben unterbricht, sondern da muss irgendwie mehr dahinter sein. Das muss eine Erzählung haben, das muss was Narratives haben, da muss irgendwie es einen Sinn geben, Bösewichter geben und dann ist das Ganze vielleicht besser verständlich oder ertragbar.
Der Mensch lechzt nach Kausalität sozusagen.
Auf jeden
Fall. Nichts ohne Grund. Ja, die Menschen wollen gerne wissen, warum das so ist. Wobei ich kenne das von mir selber. Ich war immer auf der Suche nach Antworten. Warum ist das so? Warum funktioniert das jetzt? Oder noch besser, warum funktioniert das jetzt nicht? Das waren immer so, ich konnte auch selten akzeptieren, dass irgendetwas einfach so ist. Also auch diese Sache in einem anderen Bereich, das tut man nicht oder das tut man. Da war immer so, da muss doch einen Grund für geben, wieso tut man das nicht? Also das ist jetzt ein kultureller Hintergrund irgendwie. Was ist denn daran schlimm? Gut, manche Sachen waren auch einigermaßen einsichtig, muss ich sagen. Aber ich glaube schon, dass es uns ein Bedürfnis ist, Wissen zu erlangen und zu hinterfragen, zu ergründen, wieso ist das so?
Und mit diesen Worten blenden wir nochmal über von mehr oder weniger paranoiden Gedanken zu ziemlich paranoider Musik.
From FBI agents to intelligence operatives. Working past exhaustion. From FBI agents to intelligence. Working past exhaustion.
from FBI agents working past to intelligence. Working past exhaustion. From FBI agents to intelligence. 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 From FBI agents. From FBI agents. From FBI agents. From FBI agents. Working past exhaustion. Working past exhaustion. Working past exhaustion. Working past exhaustion. From FBI agents to intelligence operatives. From FBI agents to intelligence operatives. Working past exhaustion. Working past exhaustion. From FBI agents. 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 Working past exhaustion. From FBI agents. Working past exhaustion. From FBI agents. From FBI agents to intelligence operatives. Working past exhaustion. Working past exhaustion. From FBI agents to intelligence operatives. From FBI agents to intelligence operatives. From FBI agents. From FBI agents. From FBI agents. Working past exhaustion. 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 From FBI agents to intelligence operatives.
Die 23.
Die 23. Sendung vom Nordfunk hört ihr noch immer heute am 23. Januar.
Ja, die 23 ist ja auch so eine magische Zahl, deswegen musste dieses Thema ja auch ausgerechnet auf die 23. Sendung fallen. Uns wird natürlich kein Mensch glauben, dass die Sendung zufällig auf einen 23. fällt.
Aber es ist tatsächlich alles ein großer Zufall. Ja, was hat es mit dieser 23 auf sich? Es gibt im... Wir schlagen jetzt mal wieder den Bogen zurück in die erste Stunde. Wir haben in der ersten Stunde, für die jetzt erst zu... schalten. Wir reden heute unter anderem über das Buch Illuminatus von Robert Anton Wilson und Robert Scheer und über den Discordianismus, den auf Eris der göttlichen Griechen,
das ist doch gar nicht das, verkehrt.
Ja, das der Verwirrung, der Konfusion basiert diese Parodie einer Religion oder vielleicht auch Parodie einer Verschwörung, der Discordianismus, der in diesem Roman auch eine Rolle spielt. Und in diesem Roman und in dieser Pseudo-Religion gibt es das Gesetz der Fünf, das besagt, dass alles, was passiert, in Fünfen passiert, zu Fünf passiert, fünfmal passiert oder sonst irgendwie direkt oder indirekt mit der Fünf verknüpft werden kann. Und die Erweiterung davon ist das Gesetz der 23, weil 2 plus 3 ist 5. Das ist so die magische Zahl, die immer in der Weltgeschichte wieder auch den Kopf erhebt und bei jedem relevanten Ereignis in irgendeiner Form mit drin ist. Also die Illuminatus-Trilogie zählt da tonnenweise Millionen bald von Fällen auf, wo die 23 in der Geschichte eine Rolle gespielt hat und nennt zum Beispiel, ja, bei der Kennedy-Ermordung. Kennedy wurde zwar am 22. ermordet, aber Lee Oswald Harvard, sein vermeintlicher Attentäter selbst, wurde wieder am 24. ermordet und dazwischen ist diese versteckte 23 und baut da so eine große Mythologie, auf mit dieser Zahl. Und als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, also es konditioniert einen irgendwie. Nachdem ich das Buch das erste Mal las und ständig mit dieser 23 gefüttert wurde, bemerkte ich auch überall 23er und fing auch überall diese Zahl an verstärkt wahrzunehmen. Also, dass man sich jetzt erstmal fragt, werde ich jetzt gerade paranoid oder ist da irgendwie was dran? Oder gibt es vielleicht noch eine dritte Möglichkeit? Ratlose Gesichter?
Na gut, es ist ganz normal, dass man zu reflektieren beginnt und ich denke mir, diese selektive Wahrnehmung ist ein Phänomen, dessen man sich auch so nach und nach erstmal klar wird und in dem Zusammenhang ist es dann
beinahe automatisch so, dass man die Zahl irgendwo findet, dass man selbst irgendwie Zahlenspielereien anstellt. Und jetzt einfach mal nachzusehen, was hat es eigentlich mit dieser 23 auf sich, warum überhaupt Nummern mit etwas assoziieren aus der Realität, mit Zusammenhängen, mit Dingen, also das steht ja zunächst mal relativ weit auseinander. Was hat eine Zahl, was hat eine Nummer, bitte schön, mit meinem Leben zu tun, außer dass ich etwas abzähle und außer dass ich, weiß nicht, irgendwie damit rechne.
Ja, Moment, Numerologie ist ja eine sehr alte Pseudowissenschaft, letztlich genauso wie Astrologie. Und ich meine, es gibt auch Millionen Menschen auf der Welt, die an Astrologie glauben. Und dasselbe funktioniert mit der Numerologie auch. Ich meine, ich habe mich mit Numerologie jetzt nicht intensiv beschäftigt. Ich habe das mal so am Rande irgendwann mitbekommen oder mitgenommen und war selber ziemlich überrascht. Ich meine, wenn man böse ist, kann man sagen, Astrologie ist ja auch eine Form der Numerologie. Ja, ich nehme mein Geburtsdatum und noch irgendwelche anderen Zahlen und dann sozusagen das Zahlenwerk der Astronomie. Irrsinnigerweise war das früher in der Tat dasselbe. Astronomie und Astrologie war ein Fach sozusagen. Und Astronomen, Astrologen haben nicht nur die Sterne beobachtet, sondern eben auch aus den Sternen dann versucht, irgendetwas herauszulesen. Im Altertum bis ins Mittelalter hinein haben sich viele Herrscher und Feldherren auf ihre Hofastrologen verlassen, die ihnen irgendwie ihr Schicksal voraussagen wollten. Ja, so das Bedürfnis des Menschen, in die Zukunft zu sehen. Und naja, die Numerologie ist eben auch ein Zweig dieser, sagen wir mal, Pseudowissenschaften.
Und ich denke, was du gerade gesagt hast, Ralf, mit der selektiven Wahrnehmung, da schlägt sich wieder der Bogen zur Verschwörungstheorie. Das ist eigentlich genau der Effekt, wenn man einmal darauf konditioniert wurde, auf die 23 zu achten, dann wird es einem so gehen, jedes Mal, wenn einem die 23 über den Weg läuft, wird man denken, ha, da schon wieder, aber andere Zahlen, das merkt man gar nicht so bewusst, dass die auch genauso häufig auftreten. Und das ist eigentlich der gleiche psychologische Mechanismus, der abläuft, wenn man einer Verschwörungstheorie anhängt und dann alles, was man sieht, halbbewusst darauf durchsucht, ob jetzt da wieder Fragmente drin sind, die diese Theorie bestärken und bestätigen. Und naja, und natürlich geht das nicht nur mit Zahlen oder Verschwörungstheorien so, sondern eigentlich mit der gesamten menschlichen Wahrnehmung. Man kriegt ja bewusst wirklich immer nur einen kleinen Teil von dem mit, was um einen herum passiert. Und das geht halt erstmal durch eine ganze Reihe von unbewussten Filtern, die das einen für einen vorsortieren. Und
die kann man trainieren.
Die kann man trainieren und die kann man trainiert bekommen. Und ja, und da spielt halt diese Illuminatus-Trilogie, spielt in der Hinsicht halt auch mit dem Leser, dass es diesen Leser auf diese 23 erstmal konditioniert. Mhm. Und der Leser, wenn er im Optimalfall beginnt der Leser ein bisschen dadurch etwas zu verstehen über diese Arbeitsweise, dieser Filter. Im schlimmsten Fall bleibt der Leser selbst darauf hängen und beginnt an diesen Filter der 23 zu glauben, was leider dem einen oder anderen Leser dieses Buches passiert ist. Ja.
Ja, aber du hast eben gesagt, das kommt ursprünglich aus dem Postulat, dass alles immer zu fünft oder in Fünfen passiert. Wieso hat man jetzt irgendwie gesagt, die 23 ist so eine besondere Zahl, nicht etwa die 41 oder so? Ist ja auch 5.
Das kann ich jetzt auch nicht mehr genau sagen, wessen Geist gerade diese Zahl entsprang. Also ich glaube, es lag zum Teil auch daran, dass es einfach so eine beliebige, willkürliche Zahl war, die war noch frei, die war noch unbesetzt. Ja.
Also 7 war schon belegt.
7 oder 12, das sind Zahlen, die schon sehr 13, viel...
Die 13
ja. Gut. Ich glaube, es gibt ja eine ganz ähnliche Zahlenspielerei mit der 42 bei Douglas Adams, ja. Der sagt, 42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum, den ganzen Rest in der Anhalter-Trilogie, die sich auch viele Leute kennen. Mhm. Und Douglas Adams hat seine Entscheidung für die Zahl 42 begründet mit, naja, das ist so eine Zahl, die könnte man seinen Schwiegereltern, könnte man seinen Eltern vorstellen, die könnte man mit nach Hause bringen, die tut keinem was, die ist harmlos, ja. Und wurde dann halt, war halt wirklich quasi so ein blankes Blatt, das man auch mit einer Bedeutung versehen konnte.
Genau.
Und ich denke mal, dass es mit der 23 ähnlich war.
Ganz im Gegensatz zur Zahl 666, die rein mathematisch betrachtet einfach nur eine Ziffer mehr hat, von der Bedeutung her von vielen Menschen halt schon mit was Negativem verknüpft wird.
Ja, aber wenn du die 23, wenn du die 3 durch die 2 teilst, hast du 0,666, da hast du auch wieder die Verbindung.
Boah, ja, ich weiß. Also wenn man gar nicht drauf hinaus eigentlich.
Wenn man will, kann man immer eine Verbindung konstruieren. Ne?
Da ist allerdings was dran. Die 42 kommt von Douglas Adams.
Douglas Adams, ja, genau.
Aus dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis.
Genau. Beide Zahlen, die 23 und die 42, auch in dem ersten Lied, das wir heute gehört haben, dann schön verknüpft. 23 is a new 42. Das sind halt auch beides Zahlen, die ja in der ganzen Hacker-Szene dann genau. So einen gewissen Insider-Gag-Status haben und einem immer wieder begegnen werden.
Der Anhalter, also Per Anhalter durch die Galaxis, hat natürlich jetzt irgendwie nicht so viel mit Religion zu tun. Das ist ja mehr einfach nur eine Erzählung eigentlich, oder sehe ich das richtig?
Ja.
Also eigentlich nichts Verschwörerisches so großartig. Ja, es geht wohl darum, dass Außerirdische planen, die Erde zu sprengen, um eine Autobahn zu bauen durchs Weltall.
Ja, auch ein tolles Buch, aber genau. Thema für eine andere Sendung.
Also die machen das dann auch.
Damit beginnt der erste Teil,
ja. Ja, richtig. Und die Menschen hätten ja 5 Tage Zeit gehabt, irgendwo auf einem ganz anderen Planeten die Akten einzusehen,
genau,
und zu sprechen und so weiter.
Anderes Buch, anderes Thema.
Aber auch lohnenswert zu lesen.
Auch lohnenswert zu lesen. Und ich denke,
die 42 ansprechen.
Ja, und ich denke, die Bücher haben insofern eine Gemeinsamkeit, als dass es zwei Bücher waren, die auch auf ja, die ganzen Hacker-Umfeld und den Chaos Computer Club sehr viel Einfluss hatten. Einfach, das ist einfach was, eine Art von Humor anscheinend auch war, auf den die Leute sich irgendwie einig waren und was einfach so einen gewissen Kultstatus einfach brachte und man diese Sachen auch immer wieder zitiert findet.
Hm. Joho. Gut, eben in der Musikpause hat man noch einen weiteren Begriff hier im Raum schweben, den Begriff der Kommunikationsguerilla.
Aha, ja, ich habe gerade auf dem Weg zum Studio, als ich hier noch völlig verspätet entlang gehetzt bin, kam ich wieder an diesen Unmengen von Wahlplakaten vorbei. Nächsten Sonntag ist wieder der Wahlzeit und man ist ja von diesen Wahlplakaten einiges gewöhnt an merkwürdigen Slogans und Argumenten, die einem da aufgedrückt werden. Aber da gab es noch gerade ein paar Plakate hier in der Nähe, wo ich ein bisschen irritiert dafür stehen blieb. Das war nämlich, eine Partei wurde nicht genannt, aber es waren Plakate für einen Kandidaten namens Bernd Tacheles mit dem Slogan Wir verstehen uns. Aber was genau er da forderte auf den Plakaten, habe ich nicht verstanden. Das waren sehr lange Wörter und irgendwelche Paragraphen, die genannt wurden. Und ich weiß, war völlig irritiert, weil es sah aus wie ein echtes Wahlplakat. Es hatte diesen typischen Stil, dieses typische Bild, aber diese völlig absurd unverständlichen Forderungen zusammen mit dem Slogan Wir verstehen uns, und dann heißt dieser Mensch auch noch Bernd Tacheles.
Ich habe ein ähnliches Plakat mit einem anderen Spruch gesehen heute. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Spruch war. Der war auch ähnlich merkwürdig für ein Wahlplakat. Die hatten da so einen violetten Hintergrund. Und ich habe neulich nachgeschlagen, dass tatsächlich die Violetten auch zur Wahl antreten, nachdem wir jetzt schon die Grünen, die Roten, die Schwarzen und auch die Grauen haben, die Grauen Panther zum Beispiel, gibt es auch die Violetten. Ich nehme an, dass der dann von denen war.
Kann sein. Kann
oder dass sein. Der die Partei war oder so.
Ja, auf jeden Fall wunderschöne Überleitung. Was zur Hölle ist Kommunikationsguerilla? Kommunikationsguerilla ist eine Taktik, die, glaube ich, in den 70ern oder sowas das erste Mal ausformuliert wurde. Bei der ist, wir hatten vorhin schon den Gedanken, dass Kommunikation, Kommunikationsmuster, Kommunikationskanäle wichtig für Macht und Machterhaltung, Machtaufbau sind. Und das ist der Punkt, an dem Kommunikationsguerilla ansetzt. Also einer der Vordenker mit war auch Umberto Eco, der es semiotische Guerilla nannte. Und der Gedanke ist halt so ein bisschen, ja, besser als diese Kommunikation zu zerstören, ist doch die Kommunikation zu stören, zu verwirren, halt so ein gewisses Zufallselement reinzubringen, was erstmal diese gewohnten Kommunikationsabläufe aufbricht und dann halt Raum gibt für neue Deutungsmöglichkeiten oder erstmal für eine grundsätzliche Verwirrung, die dazu führt, dass man Sachen in Frage stellt. Gut, das klingt jetzt alles sehr abstrakt, was ich hier erzähle, deswegen bringe ich vielleicht einfach mal ein konkretes Beispiel für eine sehr gelungene Kommunikationsguerilla-Aktion, wie ich finde. Es gibt eine Gruppe, die manche vielleicht schon mal gehört haben. Ich glaube, wir haben sie vor ein paar Sendungen irgendwann schon mal erwähnt, die sich The Yes Man nennt.
Ja, die waren schon mal, ja.
Genau, und die das auf einem sehr professionellen Level betreiben. Und die hatten mal unter wto.org, glaube ich, eine Website betrieben. Also die gleichen Initialen wie die World Trade Organization. Und das führte dann dazu, dass sie öfters mal Einladungen bekamen für die World Trade Organization, die eigentlich an die gerichtet waren. Und sie halt auf irgendwelche Konferenzen gegangen sind, sich als WTO-Vertreter ausgegeben haben, damit auch dann durchkamen. Und erst in dem Moment, wo sie oben auf der Bühne standen und ihren Vortrag hielten, dann nach und nach die Maske fallen ließen. und halt dann Sachen von sich geben, die die echte WTO wahrscheinlich nie von sich gegeben hätte. Also es gab mal eine Aktion, wo sie auf einer Konferenz als WTO auftraten und dann bekannt geben, dass aufgrund der ganzen Korruption und der Ungerechtigkeit, die in der Welt herrscht und die durch die WTO auch bestärkt wird, die WTO sich jetzt für aufgelöst erklärt. Und es gab donnernden Applaus.
Ja, ja, da sind viele Menschen mit einverstanden. Das kann ich mir vorstellen.
Und das ist eigentlich mal so ein schönes Beispiel für eine Kommunikationsguerilla-Aktion, wo dieser jemand halt hier diese auf eine subversive Weise sich da einschleicht, diese Position des WTO-Sprechers
einnimmt
und dann etwas ausspricht, was die richtige WTO niemals aussprechen würde, aber was offensichtlich, wenn man der Reaktion sieht, eine ganze Menge Zustimmung findet und wo eine ganze Menge Leute anscheinend der Meinung waren, dass das längst überfällig wäre. Ja? Ja. Also das sind so ein kleines Beispiel dafür, was man der Kommunikationsguerilla gesteht. Und um jetzt den Bogen wieder zum Thema unserer Sendung zurückzuschlagen, Illuminatus, das Buch von Robert Anton Wilson, der beschreibt eigentlich durch das Buch hinweg immer wieder ganz viele Beispiele von dieser Kommunikationsguerilla, auch wenn er es noch nicht so nennt. Also der hat eigentlich viele dieser Sachen da vorweggenommen. Und ja, das Mittel, in dem Discordia die guten, lustigen Gegenverschwörer sozusagen, da ihren Kampf führen, ist im Wesentlichen das Werkzeug der Kommunikationsguerilla. Also es ist auch in dieser Hinsicht ein sehr erheiterndes und auch lehrreiches Buch, weil es einem eine Menge lustige Ideen gibt, wie man, ja, sage ich mal, subversiv mit Kommunikation umgehen kann. Ratlose Blicke, das schreit nach Musik.
Ja, also bei mir formuliert sich gerade so eine Idee, wie sieht es denn mit dem Chatten, mit der Anonymisierung im Internet aus, wenn ich mich da als Avatar oder wie auch immer verstecke und meine Meinung dort zum Besten gebe, dann gehe ich ja eigentlich auch über das hinaus, was ich in der realen Welt mit Leuten so von mir gebe. Ist das auch schon eine Art Kommunikationsguerilla? Ist das auch schon subversiv, provokativ?
Provokativ unter Umständen ja schon, aber subversiv?
Subversiv ist es nicht. Subversiv ist es dann, wenn du entweder jemanden personifizierst, wie es die Yes-Men tun, oder indem du Aussagen verfälscht. Zum Beispiel Wahlplakate mit einem neuen Slogan überklebst. Ja, irgendein bestehendes Wahlplakat nimmst und da einfach irgendwie Teile oder vielleicht nur ein Wort ergänzt oder ähnliches und damit die völlige Bedeutung umkehrst.
Notwendiger Disclaimer, wir rufen hier keineswegs zur Sachbeschädigung auf und können solche möglicherweise illegalen Praktiken natürlich in keiner Weise gutheißen.
Nein, aber es lohnt sich mal, die Webseite www.bundestrojaner.net anzusurfen. Denn wer nichts zu verbergen hat, kann dort einen tollen Bundestrojaner runterladen und installieren.
Cool. Ich dachte, der wäre noch gar nicht fertig. Ja, wie auch immer. Ja, aber genau, deswegen
hat ihn die bayerische Polizei auch noch nicht eingesetzt. Weil den gibt es ja noch gar nicht.
Stimmt, genau.
Okay. Trotzdem gibt es schon eine Webseite, auf der man ihn runterladen kann.
Ich glaube, für den Großteil unserer Zuhörer waren die letzten Minuten äußerst diskordisch, in dem Sinne, dass sie äußerst verwirrend waren.
Ja, ja, gut. Also in der Sendung war das eigentlich zu erwarten. Ich habe das mal erlebt, dass sich jemand eigentlich unabsichtlich als jemand anders ausgegeben hat beim Chatten. Genau dieses Beispiel kam mir eben. Hm. Mein Bruder hat einen ICQ-Account, der ist verheiratet. Und ich habe mit ihm gechattet. Ein
verheirateter ICQ-Account.
Nein, der Bruder.
Achso.
Entschuldigung, ich muss mich präziser ausdrücken. Mein Bruder ist natürlich verheiratet mit seiner Frau. Ist ja heute auch nicht mehr so selbstverständlich. Und ich habe ihn halt in meiner Liste drin, unter seinem ganz normalen Namen. Und auf einmal sprach er mich an. Ich habe mit ihm gechattet und mir ist auch anfangs nicht so sehr viel aufgefallen, bis er dann sagte, er müsste ja morgen wieder in den Kindergarten. Und da habe ich gedacht, da er aus dem Alter ist er ja eigentlich raus. Das weiß ich ziemlich sicher. Ich habe ein bisschen hin und her und ich bin nicht drauf gekommen, dass in Wirklichkeit seine Frau, die Kindergärtnerin, am anderen Ende der Leitung saß. Und allein diese Fehlinformation, dass ich einfach angenommen hatte, mit jemand anders zu chatten, als mit wem ich tatsächlich chatte, hat mich in vollkommene Verwirrung gestürzt und hat halt schon einen großen Effekt gehabt, sage ich mal. Auch auf mein persönliches Wohlbefinden, das war dann eher peinlich hinterher. Seitdem habe ich den Kontakt auch umbenannt.
Ja. Also
Ja, also das hat dann auch Verwirrung gestiftet. Ich denke, das kann auch durchaus helfen.
Ja, bringt wiederum eine Sache. Man fängt an, plötzlich nachzudenken. Mhm. Und ja, das ist ja eine der Sachen, die Kommunikationsguerilla erreichen will. Die will ja, dass die Leute nicht einfach das für bare Münze nehmen, was auf irgendwelchen Plakaten steht oder einem aus irgendwelchen Videobotschaften entgegenschreit, sondern dass man vielleicht bevor man das blind einfach annimmt, mal selber darüber nachdenkt, ob das sinnvoll ist, was da drin steht. Und ich meine mal ganz im Ernst, wenn ich mir heute die Werbung angucke, ja, das muss nicht politische Werbung sein, auch die ganz normale Werbung, da komme ich mir ohnehin schon verarscht vor. Also ich meine,
du guckst dir die Werbung an?
Ja, nicht absichtlich.
Okay.
Es ist relativ schwierig, es ist wirklich, wirklich schwierig, heute noch zu leben, ohne irgendwo mit Werbung in Kontakt zu kommen. Ja. Ja.
Aber genau wie du gerade sagst, ja, der Gedanke von diesem Konzept Kommunikationsguerilla ist halt eben, solche Mittel, sich als jemand anders ausgeben, Nachrichten verfälschen oder sowas, nicht zum Selbstzweck oder um Leute reinzulegen, sondern um halt Bewusstseinsprozesse anzustoßen, Leute zum Nachdenken zu bringen, Leute zu verwirren, Machtgefüge in Frage zu stellen. Aber man muss natürlich auch jetzt mal sagen, dass gerade wenn man an so Sachen wie virales Marketing und sowas denkt, die in Anführungszeichen Gegenseite inzwischen diese Mittel auch entdeckt hat. Ja, also das ist ja auch durchaus mal jetzt von der Werbeindustrie oder sowas, solche Mittel inzwischen auch eingesetzt werden. Wo wir bei Kommunikationsguerilla sind, Verwirrung sind und noch eigentlich bei dem Illuminatus-Buch sind, das leitet wunderbar über zum nächsten Song, weil bei diesem Themenkomplex kommen wir um eine Band nicht drum rum, und zwar The KLF. Sagt einem von euch was, The KLF etwas? Ja, die schon, waren, ja, waren auch teilweise bekannt unter verschiedenen anderen Namen, haben sich eine Weile mal The Time Lords genannt oder The Justified Engines of Mumu. Das war eine in der britischen Elektronikszene sehr, sehr einflussreiche Band und auch darüber hinaus, und die haben sich auch aus dem Buch mit Illuminatus, mit dem unsere Sendung heute angefangen hat, auf das wir immer wieder zurückkommen, auch wenn wir immer wieder weit abschweifen, die haben sich im Wesentlichen dadurch inspiriert. Und einer ihrer Namen, The Justified Engines of Mumu, das ist halt auch eine dieser erfundenen Verschwörungen aus dem Buch, die sie, nach der sie sich benannt haben, und ihren Liedern tauchen auch immer wieder Slogans auf diesem Buch aus. Und ja, da spielen wir einfach mal ein bisschen was.
Ist Radio Freedom. KLF is gonna rock ya.
Gonna rock ya.
gentlemen, the KLF has now left the building.
Ja, das war KLF, teilweise auch bekannt unter dem Namen The Justified Engines of Mumu. Sie haben übrigens sehr stilvoll, muss man sagen, und mit sehr viel Aufregung hinter sich lassend die Musikindustrie verlassen, als sie nämlich irgendwann aufgelöst haben und sich zurückgezogen haben aus dem Musikbusiness. Haben sie Einnahmen, die sie im Laufe des Projektes gemacht haben, und zwar 1 Million Pfund in Scheinen öffentlich verbrannt. Also haben sich wirklich hingestellt und haben 1 Million britische Pfund diese Geldscheine verbrannt. Und da gab es auch eine Menge Aufregung drumherum. Sowas kann man doch nicht machen und das darf man doch nicht und was weiß ich was. Aber ja, war auf jeden Fall ein stilvoller Abtritt aus dem Geschäft.
Ja, genau. Wieso eigentlich nicht? Wieso tut man das nicht?
Genau, ja.
Die meisten tun es nicht, weil sie Geld nicht haben, sozusagen.
So, für uns hat die letzte halbe Stunde unserer Sendung hier jetzt angebrochen. Die letzte halbe Stunde der 23. Sendung vom Nordfunk, die Radiosendung vom Chaos Computer Club Mainz. Und heute ist der 23. Januar und wir werden jetzt endlich mal verraten, was eigentlich ein Fnord ist. Wir haben ja schon hier mehrere Andeutungen gemacht und haben heute über das Buch Illuminatus von Robert Anton Wilson und Robert Scheer gesprochen, diesen großen, dreibändigen Virenverschwörungsparodie-Thriller oder wie immer man das nennen will. Und ja, wir werden jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch auch vorlesen, und zwar den, um den es um die Fnords geht. Und zwar ist das eine Passage, in der einer der Protagonisten gerade ja so weit gebracht wurde, dass er so weit sein sollte, die Fnords zu sehen, und sich jetzt wundert, was diese Fnords wohl sind. Bitteschön.
Sehr schön, sagte ich. Aber warum hast du mich hierher geholt? Es ist an der Zeit für dich, die Fnords zu sehen, erwiderte er. Dann wachte ich in meinem Bett auf, und es war bereits heller Morgen. Ziemlich übel gelaunt machte ich mir ein Frühstück und fragte mich, ob ich während der Stunden, in denen ich wie ausgeschaltet war, die Fnords, was zum Teufel sie auch immer sein mochten, gesehen hatte, oder ob ich sie sehen würde, sobald ich einen Fuß auf die Straße setzte. Ich muss zugeben, dass ich eine ziemlich grauenerregende Vorstellung von ihnen hatte. Kreaturen mit 3 Augen und Tastarmen, Überlebende aus Atlantis, die unter uns einhergingen, unsichtbar, geschützt vor unseren Blicken durch eine Art Tarnkappe und die unheimliche Aufträge für die Illuminaten ausführten. Sich das vorzustellen war ziemlich entnervend, und schließlich ließ ich mich von Furcht getrieben dazu hinreißen, aus dem Fenster zu blicken, denn ich dachte, vielleicht ist es besser, sie das erste Mal aus einer gewissen Distanz zu betrachten. Nichts. Nichts weiter als die üblichen verschlafenen Leute auf dem Wege zum Bus oder zur U-Bahn. Das beruhigte mich ein wenig, und so bereitete ich mir Toast, schenkte mir Kaffee ein und faltete die New York Times auf. Das Radio stellte ich auf WBAI und erwischte ein wenig Vivaldi, setzte mich, nahm ein Stück Toast und begann, die erste Seite zu überfliegen. Dann sah ich die Fnords. Der Leitartikel befasste sich mit einer jener endlosen Zänkereien zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten in der UN-Generalsammlung, und nach jeder wörtlichen Rede des russischen Delegierten lese ich ein ganz deutliches Fnord. Der nächste Artikel behandelt eine Kongressdebatte über einen Truppenabzug aus Costa Rica. Jedes von Senator Bacon vorgebrachte Argument wurde von einem Fnord gefolgt. Unten auf der Seite stand eine Times-Studie zum wachsenden Problem der Luftverschmutzung und über die zunehmende Zahl New Yorker Bürger, die mit Gasmasken herumliefen. Zwischen die beunruhigendsten chemischen Fakten war jedes Mal ein Fnord eingeschaltet. Plötzlich sah ich, wie Hackbars Blick auf mir lag, und ich hörte seine Stimme. Dein Herz wird ruhig bleiben. Deine Adrenalindrüse wird ruhig bleiben. Ruhig. Ganz ruhig. Du wirst nicht in Panik ausbrechen. Du wirst den Fnord ansehen und es sehen. Du wirst ihm nicht ausweichen und nicht aus der Fassung geraten. Du wirst ruhig bleiben und der Situation ins Auge blicken. Und weiter zurück, viel weiter zurück, mein Grundschullehrer, wie er Fnord an die Tafel schreibt, während sich auf seinem Tisch ein Kreisel mit einem Spiralmuster dreht und dreht und seine Stimme dröhnt, Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich nicht fressen. Sieh nicht den Fnord. Sieh nicht den Fnord. Ich blickte wieder auf meine Zeitung hinab und sah immer noch die Fnords. Das war entschieden ein Schritt jenseits von Pawlow, stellte ich fest. Der erste konditionierte Reflex war, die Panikreaktion zu erfahren, das Aktivationssyndrom, wie der technische Begriff lautet, wann immer man dem Wort Fnord begegnet. Der zweite konditionierte Reflex war, das Geschehene einschließlich des Wortes selbst wie bei einem Blackout verschwinden zu lassen und nichts weiter als ein allgemeines Unruhegefühl zu verspüren, ohne eigentlich zu wissen, warum. Und der dritte Schritt war natürlich der, die aufgekommene Ängstlichkeit den Artikeln selbst zuzuschreiben, und das war nicht besonders schwierig, da die Zeitungsnachrichten sowieso nur Schlechtes brachten. Natürlich ist die Essenz jeglicher Kontrolle Angst. Die Fnords brachten fast die gesamte Bevölkerung dazu, ständig in einem gewissen Unruhezustand umherzulaufen, von Magengeschwüren geplagt, von Schwächezuständen heimgesucht, von Albträumen, von Herzklopfen und all den anderen Symptomen, die auf eine Überproduktion an Adrenalin hinweisen. Meine ganze linke Arroganz und die Verachtung für meine Landsleute schwand dahin. Ich fühlte echtes Mitleid. Kein Wunder, dass die armen Teufel alles glauben, was man ihnen erzählt, dass sie sich ohne Klagen der Luftverschmutzung und der Überbevölkerung aussetzen, ihre Söhne in endlose Kriege verschleppt und hingeschlachtet sehen und niemals protestieren, niemals zurückschlagen, niemals besonders viel Glück oder Erotizismus oder Neugier oder ganz normale menschliche Emotionen zeigen, dass sie in stetiger Tunnelvision leben, durch ein Slumviertel gehen, ohne die menschliche Misere, die sich dort zeigt, zu sehen, noch die potenzielle Bedrohung, die es für ihre eigene Sicherheit darstellt. Dann hatte ich einen Einfall und blätterte rasch zu den Anzeigenseiten um. Wie ich es erwartet hatte, keine Fnords. Das machte eben auch einen Teil des Gimmicks aus. Nur im Konsum, im endlosen Konsum, konnten sie der amorphen Bedrohung durch die unsichtbaren Fnords entgehen.
Nachdem wir nun erklärt haben, was Fnords eigentlich sind und nachdem ihr jetzt wisst, was mit den Fnords auf sich habt, auch wenn ihr sie vielleicht noch nicht gesehen habt. Nun ja, wir sind der Fnordfunk. Wie ernst soll man das Ganze denn bitte schön nehmen? An dieser Stelle möchte ich mal ein kleines Zitat von Robert Anton Wilson, dem Autor der Illuminatus-Trilogie, bringen, der auf die Frage hin, wie ernst soll man deine Bücher denn bitte schön nehmen, geantwortet hat, um Gottes Willen nicht zu ernst. Ernste Menschen sind immer so zugeknüpft, dass ich in ihrer Gegenwart am liebsten nackt auf der Wiese tanzen und Flöte spielen möchte.
Der Chaos Computer Club ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5 mit dem Fnordfunk. Ihr findet unsere Internetseite unter fnordfunk.cccmz.de. Ihr könnt auch in Kontakt treten mit uns. Unsere E-Mail-Adresse ist radio@cccmz.de.
Oder ihr hinterlasst direkt einen Kommentar auf der Homepage. Wir sind immer dankbar für Kritik, Anmerkungen, Nachfragen, Themenvorschlägen, Ergänzungen oder Musikwünschen. Solange es freie Musik ist, also Musik, die man auch hier spielen kann und nachher im Internet zum MP3-Download anbieten kann, ohne damit in rechtliche Probleme zu kommen. Also das heißt Musik, die unter einer freien Lizenz wie Creative Commons oder etwas Ähnlichem angeboten wird. Ja, die nächste Sendung ist am 27. Februar. Steht schon ein Thema?
Noch nicht endgültig. Vermutlich werden es am Ende doch die Betriebssysteme werden.
Mhm. Der nächste mal, Glaubenskrieg.
Das ist, ja, da gibt es ja verschiedene. Es gibt ja, wie manche inzwischen auch wissen, neben Windows noch andere Betriebssysteme. Wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen, ob Macintosh tatsächlich die bessere Alternative ist. Und ob man vielleicht ein Linux verwenden kann, wenn ja, welches, ein bisschen Verwirrung, Entwirren. Gerade bei Linux ist das eigentlich gar nicht so trivial. Und der Fokus wird ganz klar darauf liegen, kommt der Endanwender damit klar? Also ich meine, Betriebssysteme, die jetzt nur von Spezialisten überhaupt benutzt werden können, aufgrund ihrer komplizierten Bedienung. Naja, also wir reden über Betriebssysteme, die ich auch meinem Vater andrehen würde. Oder zumindest überlegen würde, ob das gehen könnte. Jo. Wir werden auch ein paar Spezialisten einladen dazu.
Das ist der Grund, warum ich nächstes Mal nicht dabei bin. Bin ich nicht spezialisiert genug? Nein, nur Scherz. Aber ja, also nächste Sendung nach dem etwas kulturellen und lockeren Programm. Heute, nächste Mal wird es wieder technischer und computerlastiger werden.
Naja, das heißt... Doch, es wird jetzt sicherlich etwas technischer werden, aber ich meine, wir sind ja nicht nur eine Sammlung von Computerfreaks, insofern, das sind ja durchaus auch heute Themen gewesen, die für uns interessant sind und ich hoffe auch für euch interessant waren. Wie gesagt, Augen auf, die Welt ist voller interessanter Verschwörungstheorien. Sie sind auf jeden Fall alle mal interessant, sich anzugucken. Kann man drüber schmunzeln, kann sich ein bisschen damit beschäftigen und ein bisschen seinen Horizont erweitern.
Jo, in diesem Sinne, Callisti.
Genau.
Oh. Auszug aus der Principia Discordia. Aus einem Interview mit Malaklüxel dem Jüngeren, Keeper of the Sacred Theo. Großer Narr. Ist Eris wahr? Malaklüxel der Jüngere. Alles ist wahr. großer Narr, auch Dinge, die falsch sind. Malaklipse der Jüngere, auch falsche Dinge sind wahr. Darauf der große Narr, wie kann dem so sein? Darauf Malaklipse der Jüngere, Mann, ich weiß es nicht, ich hab's doch nicht gemacht. Ja, wir lassen hier die Sendung so langsam ausklingen. Ihr hört noch Musik, ebenfalls von Discordianismus und von der Illuminatus-Trilogie inspiriert. Und zwar trägt das Stück den Titel Cinema Discordia, was hier ganz halt im Hintergrund läuft und schon mal rein und raus fadet. Aber ich denke, wir lassen uns da schon noch ein bisschen laufen. Und es geht, wunderschöne Überleitung, gleich hier auf Radio Rheinwelle geht es auch griechisch weiter von der alten Griechen und der alten griechischen Göttin Discordia geht es zu den jungen Griechen. Die hellenische Jugend macht hier am Anschluss die Sendung gleich um 19 Uhr. Aber bis dahin sind es noch ein paar Minuten.
But if you don't like
Ja, damit verabschiedet der Chaos Computer Club Mainz sich aus dem Studio. Die Stimmen, die ihr in letzter Zeit aus euren Lautsprechern habt rieseln hören, stammten von Martin und einer unbekannten Anzahl von Illuminaten und diskordischen Agenten, die sich mit uns hier im Studio und unseren Gehirnen befanden. Wir wünschen noch einen schönen Tag, viel Spaß mit den nachfolgenden Sendungen von der hellenischen Jugend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Time is love. What time is love?